请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 10. April 2024 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Leben in Taiwan mit mir und der gebürtigen Taiwanerin Lara Tseng, die seit 10 Jahren erfolgreich eine Online-Bildungsplattform namens Lara's Globalpedia führt. Lara möchte taiwanischen Kindern mit ihrem breit gefächerten Bildungsangebot, das sich auf geschichtliche, aber auch auf aktuelle Themen bezieht, eine pädagogische Alternative bieten zum taiwanischen Schulprogramm, das viel auf Auswendiglernen abzielt. Wie sie zu dieser pädagogischen Initiative gekommen ist und was ihre Motivation dabei war, das verrät uns Lara in der ersten Folge. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang im Interview mit 2 Firmen, einmal Noka Mobility und einmal Velco, die beide an einem Bike-Venture-Programm teilgenommen haben, das von Anchor Taiwan gemeinsam mit Taipei Cycle ins Leben gerufen wurde. Laut Anchor Taiwan stellt das Bike-Venture-Programm einen bedeutsamen Meilenstein für die Fahrradindustrie dar, denn es hat das Ziel, die Fahrradindustrie zu revolutionieren, indem sie die reiche Tradition Taiwans in der Fahrradherstellung mit seinen profunden technischen Fähigkeiten verbindet. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Ehemaliger Präsident Ma Ying-jeou trifft chinesischen Staatschef Xi Jinping. Designierter Präsident ernennt Premierminister und weitere Kabinettsmitglieder. Der Taiwan Relations Act jährt sich zum 45. Mal. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige Präsident Taiwans Ma Ying-jeou hat sich heute Nachmittag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der großen Halle des Volkes in Peking getroffen. Nach einem Händeschütteln hielten beide eine Rede. In seiner Rede äußerte Ma die Hoffnung, dass auf beiden Seiten des Meeres die Werte und Lebensstile der Menschen geschätzt werden, um so den Frieden in der Taiwanstraße zu erhalten. Er betonte, dass ein Konflikt zwischen den beiden Ufern eine unerträgliche Belastung für die chinesische Nation Zhonghua Minzu wäre und dass die Chinesen auf beiden Seiten der Straße über genügend Weisheit verfügten, um jeden Streit friedlich zu lösen. Ma Ying-jeou erwähnte auch, dass beide Seiten am Konsens von 1992 festhalten, sich gegen die Unabhängigkeit Taiwans aussprechen, nach gegenseitigem Nutzen suchen und es der chinesischen Nation ermöglichen sollten, stolz vor der Welt zu stehen. Xi erklärte seinerseits, dass die chinesische Nation einen langen Weg zurückgelegt habe und eine untrennbare Geschichte zwischen den beiden Ufern der Straße geschrieben habe. Er betonte, dass alle Landsleute auf beiden Seiten der Straße Chinesen seien. Xi betonte, dass Ma immer ein nationalistisches Gefühl besessen habe, am Konsens von 1992 festhalte, sich gegen die Unabhängigkeit Taiwans ausspreche und die friedliche Entwicklung der Beziehungen in der Straße fördere, was zur Wiederbelebung der chinesischen Nation beitrage. Nach eigener Aussage schätze Xi dies sehr. Dieses Treffen markiert das 2. Mal, dass Ma Ying-jeou Xi Jinping trifft, wobei das 1. Mal am 7. November 2015 in Singapur war, als Ma noch Präsident von Taiwan war. Der gewählte Präsident Lai Ching-te hat heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er den ehemaligen Vorsitzenden der Demokratischen Fortschrittspartei Zhuo Rong-tai eingeladen hat, als neuer Premierminister zu fungieren. Lai betonte, dass Zhuo sowohl in der Kommunikation als auch in der nationalen Politik versiert sei und schnell ein Team leiten könne, um die Projekte des Landes umzusetzen. Da sie in der Vergangenheit Kollegen im Parlament und ehemalige Parteivorsitzende waren, vertrauen sie einander. Lai hofft, dass die neue Regierung als ein handlungs- und innovationsfreudiges Kabinett agieren wird. Des Weiteren hat Lai angegeben, dass die ehemalige Kulturministerin Zheng Lijun das Amt des Vizepremiers übernehmen wird. Der Minister des Nationalen Entwicklungsrates, Gong Mingxing, wird als Generalsekretär des Kabinetts fungieren und Lais Sprecher für den Präsidentschaftswahlkampf, Chen Shikai, wird Sprecher des Kabinetts. Lai Qingde äußerte drei große Erwartungen an das neue Regierungsteam unter der Führung von Zhuo Rongtai. Neben der Einrichtung eines Kabinetts für innovative KI hofft er auch, Themen Priorität einzuräumen, die für das Land und die Gesellschaft von Vorteil sind. Unter anderem Sicherheitsaspekte in Bereichen der Lebensmittel-, Verkehrs-, Schul- und Informationssicherheit. Heute Vormittag hat sich Präsidentin Tsai Ing-wen anlässlich des 45. Jahrestages des Taiwan Relations Act mit einer Delegation der US-amerikanischen Denkfabrik Project 2049 Institute im Präsidentenpalast getroffen. Tsai dankte der US-Regierung, dem Kongress und der Öffentlichkeit dafür, dass sie die Zusammenarbeit und Freundschaft mit Taiwan weiterhin vertiefen und ihre Sicherheitspartnerschaft stärken. Tsai betonte, dass Taiwan die Verteidigungsautonomie aktiv fördere und seine Entschlossenheit zur Selbstverteidigung demonstriere. Als Beweis für die Selbstverteidigungsfähigkeit diene Taiwans Erfolge im inländischen Schiffbau. Taiwan werde weiterhin mit den USA zusammenarbeiten, um den regionalen Frieden und die Stabilität in der Zukunft zu sichern. Sie hob auch die anhaltende Unterstützung der US-Regierung hervor, einschließlich Waffenverkäufen und der jüngsten Bereitstellung von Krediten zur Militärfinanzierung. Tsai sagt, dass das US-amerikanische Auslandsmilitärfinanzierungsprogramm 2024 auch Mittel für verschiedene Maßnahmen und Initiativen zur Unterstützung Taiwans bereitstellt. Randall Shriver, Vorsitzender des Project 2049 Institutes, lobte das Taiwan Relations Act als entscheidende Plattform für die wirtschaftliche, sicherheitspolitische und militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan, die wichtige Fortschritte ermöglicht. Shriver dankte Präsidentin Tsai für ihre Führungsrolle bei der Vertiefung der Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Bei der Suche und Rettung von den verbliebenen 6 Vermissten beim Erdbeben in Hualien wurden heute 3 weitere Leichen auf dem Shakadang Trail gefunden. Und zusammen mit den beiden kürzlich entdeckten Leichen, bestehend aus einem Vater und seiner 11-jährigen Tochter, in ein Bestattungshaus in Hualien transportiert. Alle 5 Mitglieder der vermissten Familie, dazu gehören noch die Mutter und 2 weitere Kinder, 8 und 5 Jahre alt, wurden nun gefunden. Das Ehepaar aus Australien ist trotz intensiver Bemühungen noch nicht gefunden worden, da Felsbrocken den Zugang blockieren. Die Suche nach einer weiteren vermissten Person dauert noch an. Damit steigt die Zahl der Toten auf 16. Stand 18 Uhr des heutigen Tages 1155 Verletzte, 37 Unzugängliche und 3 Vermisste. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 32,67 Punkte gefallen. Das sind 0,16%. Damit lag der Abschlusskurs bei 20.763,53. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 425,35 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 12,24 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 10. April 2024. Heute ist das Wetter im Norden und Osten bewölkt und regnerisch. Im Süden und Westen bewölkt mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 20-30%. Die Temperaturen liegen im nördlichen Teil bei 21-23 Grad, im südlichen bei 27-31 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 11. April. Morgen klärt es sich auf und die Sonne kommt zum Vorschein und lässt es deutlich wärmer werden. In Jilong, Ilang und Pingtung bleibt es regnerisch und kühler. Im Rest des Landes herrschen Temperaturen zwischen 23-32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 10. April 2024 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Leben in Taiwan. Leben in Taiwan. herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Taiwanerin Lara Tseng.
Hallo alles, ich bin Lara aus Taiwan. Und Shangning, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin so aufgeregt, ein Interview im Radio zu machen. Und auf Deutsch, wow, oh my God, wie lange ich Deutsch gelernt habe und wie lange ich nicht auf Deutsch gesprochen habe. Ich hoffe, ich blamiere mich heute nicht. Ich gebe mein Bestes und bitte verzeiht mir, wenn mein Deutsch komisch klingt. Ich bin keine Muttersprachlehrerin und habe nie in Deutschland gelebt oder studiert. Ich habe vor etwa 8 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen für meine Kinder, als sie in der deutschen Schule in Taipei angefangen haben.
Genau, Lara lebt mittlerweile nämlich in Dubai, aber ihre beiden Kinder besuchen eine deutschsprachige Schule und zwar bereits, als sie noch in Taiwan gewohnt hat. Und warum das so wichtig ist, dass ihre Kinder eine deutsche Schule besuchen und was Lara selbst mit Bildung am Hut hat, das wird sie uns heute erzählen. Lara, deine Kinder haben also beide die deutsche Schule in Taipei besucht. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage, Shannon. Ich komme aus Taiwan und mein Mann ist Russe. Warum sind unsere Kinder in der deutschen Schule? Ich mag unser Bildungssystem nicht so sehr. Ich finde es begrenzt die Talente und Möglichkeiten der Kinder mit zu viel auswendig lernen und Prüfungen. Also habe ich beschlossen, meine Kinder nicht das Gleiche durchmachen zu lassen. Und mein Mann kommt aus Russland. Vielleicht wisst ihr, dass Peter der Große, er damals nach Deutschland gereist ist und das deutsche Bildungssystem in Russland eingeführt hat. Deshalb denken viele Russen, dass die deutsche Bildung die beste ist. Das ist der Grund, warum wir unsere Kinder in die deutsche Schule geschickt haben.
Das ist sehr interessant, denn es gibt tatsächlich auch eine Fangemeinschaft in Taiwan, die ihre Kinder auf deutschsprachiger Pädagogik fußend auf diese Schulen schicken, wie zum Beispiel Waldorfschulen oder Montessori-Schulen. Aber dann sag mal, Lara, wo kommst du denn her und was ist dein beruflicher Werdegang?
Ich komme aus Taipei in Taiwan. Ich habe in einer traditionellen Familie gelebt, aber dann hat mein Leben mich um die Welt geführt. Ich habe in Moskau, Peking, Shanghai, Tokio und Dubai gelebt. Jetzt lebe ich in Dubai. Ich habe russische Literatur und Sprache an der Universität Chengchi studiert. Nach meinem Abschluss habe ich angefangen zu arbeiten und wurde innerhalb eines Jahres als Expat nach Moskau geschickt. Ich habe dort 6 Jahre gelebt, gearbeitet und meine MBA gemacht.
Das klingt ja ziemlich vielversprechend. Was ist denn danach passiert? Bist du aus Russland weggegangen?
Ja, dann habe ich eine Russin geheiratet, was momentan. Vielleicht nicht die beliebteste Nationalität ist. Danach wurde es aus Expatriat nach Peking geschickt. Also sind wir nach China gezogen und haben dort weitere 4 Jahre verbracht. In dieser Zeit wurde mein erster Sohn geboren, Markus. Dann bin ich der Vorzeitmutter geworden. Als meine Tochter geboren wurde, sind wir zurück nach Taiwan gezogen. Wenn ich jetzt auf meine Reise zurückblicke, war jeder Ort ein Kapitel in meinem Leben. Jeder hat mir etwas Einzigartiges über die Welt und mich selbst gelernt.
Oh, wow. Und was hast du beruflich gemacht, als du in Taiwan gelebt hast? Das, was du gerade gesagt hast, diese Einzigartigkeit über die Welt, hat das dabei geholfen, diese Plattform Lara Globalpedia zu gründen?
Als mein Sohn Markus 3 Jahre alt wurde, kurz nachdem meine Tochter Alicia geboren war, spürte ich, dass etwas fehlte. Ich meine, ich war sehr glücklich, eine Mutter zu sein. mich rum um die Uhr, jeden Tag um mein Leben Babys zu kümmern und jede Sekunde mit ihnen zu genießen. Aber ich brauchte auch etwas anderes. Etwas Interessantes ist passiert, das ich teilen möchte. Bei einem Elternabend im Kindergarten, als alle Eltern am Tisch saßen und wir uns vor dem Beginn vorstellen sollten, fingen alle asiatischen Eltern mit. Ich bin die Mutter von Markus an. Dann sagte eine deutsche Mutter, unsere Freundin Katja, weißt du, ja, okay, aber wie heißt du? Ich höre nicht euren Namen. In genau diesem Moment wurde mir klar, ja, wie heiß ich? Wo bin ich gewesen? Ich bin mehr als nur jemandes Mutter. Ich bin Lara. Das war der Moment, in dem die Pädagogin in mir erwachte. Ich wollte etwas mit meinen Fähigkeiten tun und gleichzeitig wollte ich, dass meine zwei Kinder die Welt nicht nur durch meine Geschichten, sondern durch ihr eigenes Verständnis kennenlernen. So habe ich 2015 Lara Globopedia gestartet. Es war nicht nur ein weiteres Kurs. Es war unser kleines Fenster zur Welt mit dem Ziel, Kinder die Schönheit der vielfältigen Kulturen und Sprachen unserer Planeten zu zeigen. Ich stelle die Länder vor, ihre geografische Lage, ihre Geschichte, Kultur und so weiter. Dank der Bibliothek von TES kam ich auf die Idee, Bilderbücher in mehreren Sprachen vorzulesen. Ich lese für die Kinder auf Chinesisch, Englisch, Russisch, Japanisch und Deutsch im Unterricht. Und jetzt ist es 2024, fast 10 Jahre, seit ich Lara Globopedia gestartet habe. Und der Kurs ist zusammen mit meinem Kind gewachsen. Jetzt im Online-Unterricht wechselnd wir von Bilderbüchern zu internationalen Nachrichten und sogar geopolitischen Themen. Meine Schüler teilen jedemal eine internationale Nachricht und wir lernen die entsprechenden Themen dazu. Und wir sprachen über alles. Black Lives Matter, Martin Luther King, Sklaverei in Afrika, das ist alles, worum es bei Lara Globopedia geht. Wir lernen, ein proaktiviert Webbürger zu sein, egal wie alt. Erstaunlich, oder?
Total, das hört sich total toll an und auch sehr innovativ. Ist das Programm denn hauptsächlich für ein taiwanisches Publikum gedacht?
Ja, am Anfang ja, aber jetzt nicht unbedingt. Ich unterrichte taiwanesische Kinder ab 5 Jahren und auch Erwachsenes. Jetzt unterrichte ich auch junge syrische Flüchtlinge in der Oberstufe und an der Universität. Wenn wir über Global Perspective sprechen, kann das in jeder Gesellschaft gelehrt werden. Ich denke, jeder auf der Welt, besonders jetzt, braucht mehr Verständnis und Mitgefühl für andere.
In der nächsten Folge lässt uns Lara, die mittlerweile in Dubai wohnt, an einer weiteren wundervollen Initiative teilnehmen. Und zwar das Small School Support Project, das Lara gegründet hat mit dem Ziel, kleine Schulen und Klassenzimmer weltweit zu bauen, vor allem für Flüchtlingsgruppen. Hören Sie nächste Woche, wie Lara bereits das Unmögliche möglich gemacht hat, und zwar im Al-Rukban Camp, das sogenannte Todeslager in Syrien an der Grenze zu Jordanien, zu dem noch nicht einmal humanitäre Hilfe von außen gelangt. Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Enka Taiwan hat zusammen mit Taipei Cycle das erste sogenannte Bike Venture Programm ins Leben gerufen, das im Rahmen der Taipei Cycle zeitgleich vom 6. bis 9. März 2024 stattfand. Laut Enka Taiwan stellte das Bike Venture Programm einen bedeutenden Meilenstein für die Fahrradindustrie dar, denn das Programm soll die reiche Tradition Taiwans in der Fahrradherstellung mit seinen profunden technischen Fähigkeiten verbinden. Ich habe vertretungsweise mit zwei der am Bike Venture teilnehmenden Firmen gesprochen. Noka Mobility, eine Firma, die sich das Ziel gesetzt hat, Lieferketten widerstandsfähiger, vernetzter und effizienter zu machen, und das Unternehmen Velco, das den nachhaltigen Transport durch Konnektivität fördern möchte und dazu vernetzte Lösungen für Elektrofahrräder anbietet. So, jetzt bin ich bei Noka Mobility, und ich bin hier zusammen mit Robert Teschendorf und Anna Buchmann. Können Sie sich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen?
Mein Name ist Anna, ich bin die Mitgründerin und Geschäftsführerin von Noka Mobility. Ich komme aus Deutschland, aus Rostock, und habe Wirtschaftswissenschaften und internationale Zusammenarbeit studiert, wollte dann die Welt retten, habe mitgekriegt, dass das gar nicht so einfach ist, besonders in der Beratung zur internationalen Zusammenarbeit, und habe mich deswegen darauf konzentriert, Startups in Berlin, Kenia und Indien zu unterstützen, und habe dann die Seiten gewechselt und selbst gegründet.
Ich bin der Robert, ich komme aus Berlin, aus Deutschland, wo wir auch sitzen, und ich habe Logistikmanagement studiert und war dann lange Jahre, 4-5 Jahre, sowas wie Intrapreneur im Bertelsmann-Konzern, und wir haben eine eigene Tech-Logistik-Plattform für die Prozessoptimierung entwickelt. Ja, und aus Intra wird dann irgendwann Entrepreneur, und so haben wir das eigene Unternehmen aufgebaut, um IT-Prozesse zu verbessern, jetzt aber in einer anderen Industrie, eben in der Fahrradindustrie.
Können Sie Ihr Unternehmen vielleicht ganz kurz einmal vorstellen?
Noka Mobility baut eine Software für die Lieferkettenzusammenarbeit in der Fahrradindustrie. Das heißt, wir möchten Daten und Prozesse effizienter, austauschbar und kollaborativer gestalten, damit Informationen vom Anfang der Lieferkette auch ans Ende der Lieferkette kommen und zurück. Tatsächlich haben wir damit angefangen, dass wir ein Cargo-Bike bauen wollten. Vierrädrig, überdacht, wetterfähig. Wir hatten die Probleme dann selbst, die richtigen Teile zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu bekommen und auch die ganzen technischen Daten und Stücklisten zusammenzuführen. Durch zwei Studien haben wir dann mitbekommen, Mensch, wir sind nicht die Einzigen, und es sind auch nicht nur Startups, die dieses Problem haben, und haben uns gedacht, hier muss man reingehen, damit die Industrie effizienter und nachhaltiger gestaltet werden kann, um eine größere Wirkung zu haben. Und so sind wir dann von einem Hardware-Produkt in ein Software-Produkt gegangen.
Und können Sie vielleicht Ihr Produkt ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also muss ich es vorstellen, jemand, der ein Fahrrad kauft, der geht vielleicht nur zum Händler und sagt, okay, ist das Fahrrad, und ich kaufe das, und danach bringe ich es vielleicht nochmal hin, wenn es kaputt ist, und lässt im besten Fall Wartung machen. Aber da ist natürlich sehr viel dran. Also ein Fahrrad wird dann von einem Hersteller häufig irgendwie vermarktet, dann gibt es jemanden, der die Fahrräder zusammenbaut, dann gibt es ganz viele Komponenten, die Einzelkomponenten, die zusammengeschraubt werden. Das heißt, da gibt es sehr viele Akteure entlang einer Lieferkette, die in aller Regel sehr global agiert, über Ländergrenzen hinweg, über Kontinentgrenzen hinweg. Und nicht nur, dass sie global agiert, ist es auch so, dass die Unternehmen alle eigene Daten sozusagen haben. Also jeder, der die Bremsdaten, wie gut die Bremskraft ist, oder die Batteriedaten, die braucht natürlich irgendwie der nächste Akteur im besten Fall, um sein eigenes, um zum Beispiel die Brand, also der Hersteller, dass der das Fahrzeug wirklich designen kann, perfekt, ein beste Brand-Erlebnis zu schaffen für den Kunden, der das wieder an den Händler gibt, damit, wo wir Endkunden und Endkundinnen das eben kaufen. Heute ist es so, dass diese Daten entlang dieser unterschiedlichen Unternehmen sehr schlecht und sehr manuell weitergegeben werden. In der Regel mit ganz viel E-Mails, mit ganz viel Microsoft Excel und Google Sheets und mit sehr viel Aufwand. Also wird ganz viel Menschen extra für eingestellt, um diese Daten manuell einzugeben und einfach, um diese Datenpflege ja zu gewährleisten, damit überhaupt die Unternehmen miteinander arbeiten. Wir bauen ein System, eine Plattform, dass das diesen Stress, diese E-Mails wegmacht. Also das einfach nicht mehr gibt. Ganz einfach durch Teilen von Daten können Daten direkt weitergegeben an die nächste Stufe, und das Updaten von Daten macht es einfacher, sodass der ganze Prozess viel, viel effizienter wird. Und ja, Effizienz ist meistens gut, um Geld zu sparen, ja, und einfach um stärkere Unternehmen zu machen.
Und wie sind Sie denn jetzt auf Bike Venture gekommen, oder warum haben Sie hier an Bike Venture teilgenommen?
Tatsächlich haben wir Taitra in Deutschland kontaktiert und Taitra hat uns dann an das Bike Venture Programm weitergeführt oder weiterempfohlen, weil wir halt als junges Unternehmen auch die Unterstützung brauchen, international zu agieren, zu verstehen, wie vielleicht der Markt außerhalb von Europa funktioniert. Und da ist das Bike Venture Programm total toll gewesen. Wir haben nicht nur Unterstützung bei der Planung des Trips und worauf wir achten müssen bekommen, sondern auch einen Stand auf der Messe. Wir hatten die Möglichkeit, uns mit Partnern zu vernetzen, zu präsentieren. Das heißt, hier haben wir wirklich die richtige Unterstützung bekommen, um Visibility und Sichtbarkeit in der Industrie in Taiwan zu schaffen.
Ja, jetzt bin ich hier am Stand von Velco IoT Solutions und ich spreche mit Tobias Schuster. Velco ist ein Startup, aber Sie selbst sind ein alter Hase in der Fahrradindustrie. Können Sie sich ganz kurz einmal vorstellen?
Ich bin seit jetzt 18 Jahren in der Fahrradbranche unterwegs, habe 16 Jahre bei Schwalbe Reifen gearbeitet, bin dann 2022 zu Velco gewechselt. Wir bieten IoT Solutions an für E-Bikes und ja, das war der Grund, warum ich dann letztendlich zu Velco gewechselt bin.
Wo ist das Headquarter von Velco?
Velco ist eine französische Firma und ist in Nantes, das ist an der Westküste von Frankreich. Ich bin in Deutschland, da haben wir jetzt ein Büro aufgemacht und ja, ich bin der einzige Ausländer in der Firma und dafür zuständig, den Dachbereich und Benelux auszubauen.
Was bietet denn Velco IoT Solution an, beziehungsweise wie sieht denn das Produkt aus?
Also vereinfacht gesagt machen wir E-Bike Smart, das heißt, wir haben die Hardware und die Software. Wenn ein Fahrradhersteller, also wir sind ein reines B2B-Business, wir arbeiten mit den Fahrradherstellern und mit den Marken zusammen. Wenn sich eine Marke für uns entscheidet, kauft er die Hardware und bekommt dazu dann ein Softwarepaket, um das E-Bike smart zu machen. Das heißt, er ist an den CAN-Bus angeschlossen, unser Gerät ist an den CAN-Bus angeschlossen und dadurch können wir das E-Bike steuern und Daten auslesen. Wir haben eine white-labeled App. Das heißt, der Kunde kann die App anpassen, sodass, also Velco taucht niemals auf, sondern es ist dann, je nachdem von dem Fahrradhersteller, der Markenname taucht in der App auf und der kann Farben anpassen, Knöpfe anpassen. Und diese App ist dann für den Endverbraucher. Dort liest er alle Daten aus, kann ja die Batteriestatus sehen, Antidiebstahl, den Live-Standort vom Fahrrad und er kann das Fahrrad auch digital abschließen. Das heißt, wenn es geklaut wird, bekommt der Kunde oder bekommt der Endverbraucher eine Push-Nachricht auf die App. Und das Fahrrad ja, geht in einen Alarmmodus. Das heißt, wir haben einen Soundalarm mit 110 Dezibel. Und der Motor hat keine, also die Stromversorgung zum Motor wird gekappt.
Wie sehen Ihre Kontakte inzwischen aus?
Und dann hat man sich 2018 dazu entschieden, komplett auf B2B zu gehen. Und seitdem arbeiten wir jetzt mit ja, über 30 Kunden zusammen, haben über 60.000 E-Bikes connected und sind ja in Nordamerika, USA, Frankreich, Portugal, Deutschland bereits vertreten. Und ja, jetzt bauen wir halt nach und nach die Länder aus, um da ja zu wachsen.
Ist das auch ein Grund dafür, warum Sie jetzt hier bei Bike Venture mitgemacht haben?
Genau, es war die Möglichkeit, über Bike Venture ja einen Preis zu gewinnen und dadurch halt auch eine Standfläche in diesem Bereich. Was für uns natürlich, wir sind Investor finanziert und das bietet halt die Möglichkeit, an ja Leute aus der Branche ranzukommen, die Unternehmen unterstützen, Investitionen tätigen, die für uns halt auch taktisch gut sind. Und das war der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, für uns lohnt sich das.
Ja, was mir jetzt so auffällt hier bei den Firmen, die hier jetzt, also bei den Startups, die hier bei Bike Venture sind, sind vieles so IT-Firmen und so weiter. Also irgendwie nicht so, was man sich so traditionell Fahrrad vorstellt. Sehen Sie das auch so, dass es jetzt, weil Sie sind ja, wie gesagt, jetzt schon 18 Jahre in der Fahrradindustrie, sieht doch ein bisschen anders aus als zu der Zeit, als Sie angefangen haben, würde ich sagen.
Also klar, als ich angefangen habe, also ich glaube, ich war 2013 das erste Mal in Taiwan, da war E-Bike überhaupt kein Thema. Da ging es wirklich um Fahrräder und um die Komponenten, um einfache Komponenten wie Fahrradreifen, Flaschenhalter, Licht war da ein Thema. Und wenn man jetzt sieht, wie das Verhältnis zwischen normalen Fahrrädern und E-Bikes sich verändert hat, ja, das ist schon Wahnsinn, wie sich eine Industrie so ändern kann. Und ja, man sieht es durch die Elektroautos, durch die Hybridautos, die sind alle connected, jeder hat eine App dafür. Und die Fahrradbranche ist immer etwas hinter der Automobilbranche, aber ja, man sieht, dass es funktioniert. Und klar, dann wenn man eine Idee hat oder was umsetzen möchte, macht es Sinn, das dann auch umzusetzen. Und das machen wir halt für die E-Bikes.
Soweit ein kleiner Einblick in das Bike Venture Programm während der diesjährigen Taipei Cycle. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 10. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.tv, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Shangling Postelholz.